Wir wollen das Wort Gottes wieder aufschlagen und wir öffnen es in 1. Mose, Kapitel 46. 1. Mose, besser gesagt, wir fangen bei 45 an. 1. Mose 45. Wir werden heute im Text etwas springen, damit wir nicht zu viel wiederholen von den letzten Malen, aber gleichzeitig auch dann die Texte lesen, die wir vor Augen haben sollten. Und ich beginne nochmal als Wiederholung bei 1. Mose 45. Ab Vers 1. Da konnte sich Josef nicht länger bezwingen vor allen, die um ihn herstanden, und er rief: Lasst jedermann von mir hinausgehen. Und es stand kein Mensch bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte laut, sodass die Ägypter und das Haus des Pharaos hörten. Und Josef sprach zu seinen Brüdern: Ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Aber seine Brüder konnten ihm nicht antworten, so bestürzt waren sie vor ihm. Da sprach Josef zu seinen Brüdern: Tretet doch her zu mir. Als sie nun näher kamen, sprach er zu ihnen: Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe. Macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Wir lesen jetzt noch die Verse 25 bis 28 im gleichen Kapitel. 25 bis 28, die Brüder kommen hier nach Hause zu ihrem Vater mit dieser neuen Botschaft, mit der neuen Situation. So reisten sie von Ägypten hinauf und kamen in das Land Kanaan zu ihrem Vater Jakob. Und sie berichteten ihm und sprachen: Josef lebt noch und ist Herrscher über das ganze Land Ägypten. Aber sein Herz blieb kalt, denn er glaubte ihnen nicht. Da sagten sie ihm alle Worte, die Josef zu ihnen geredet hatte, und als er die Wagen sah, die Josef gesandt hatte, um ihn abzuholen, da wurde der Geist ihres Vaters Jakob lebendig. Und Israel sprach: Für mich ist es genug, dass mein Sohn Josef noch lebt. Ich will hingehen und ihn sehen, bevor ich sterbe. 46. Und Israel brach auf mit allem, was er hatte, und als er nach Beersheba kam, brachte er dort dem Gott seines Vaters Isaak ein Opfer dar. Und Gott sprach zu Israel in einem Nachtgesicht: Jakob, Jakob. Er sprach: Hier bin ich. Da sprach er: Ich bin der starke Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn dort will ich dich zu einem großen Volk machen. Ich will mit dir hinab nach Ägypten ziehen und ich führe dich gewiss auch wieder hinauf, und Josef soll dir die Augen zudrücken. Da machte sich Jakob von Beersheba auf, und die Söhne Israels führten ihren Vater Jakob samt ihren Kindern und Frauen auf den Wagen, die der Pharao gesandt hatte, um ihn hinzuführen. Und sie nahmen auch ihr Vieh und ihre Habe, die sie im Land Kanaan erworben hatten, und kamen nach Ägypten, Jakob und all sein Same mit ihm, seine Söhne und Enkel, seine Töchter und Enkelinnen, allen seinen Samen brachte er mit sich nach Ägypten. Die Namen all derer haben wir dann in Vers 8 bis 27, und wir lesen jetzt ab Vers 28 weiter. Er aber hatte den Juda vor sich her zu Josef gesandt, damit er ihn zur Begegnung nach Gosen weise, und sie kamen in das Land Gosen. Da spannte Josef seinen Wagen an und fuhr seinem Vater Israel nach Gosen entgegen. Und als er ihn sah, fiel er ihm um den Hals und weinte lange an seinen Hals. Und Israel sprach zu Josef: Nun will ich gerne sterben, nachdem ich dein Angesicht geschaut habe und sehe, dass du noch lebst. Josef aber sprach zu seinen Brüdern und zu dem Haus seines Vaters: Ich will hinaufgehen und es dem Pharao berichten und ihm sagen: Meine Brüder und das Haus meines Vaters, die in Kanaan waren, sind zu mir gekommen. Und die Männer sind Schafhirten, sie sind Viehzüchter und haben ihre Schafe und Rinder und alles, was ihnen gehört, mitgebracht. Wenn euch dann der Pharao rufen lässt und euch fragt: Was treibt ihr? So sollt ihr sagen: Deine Knechte sind Viehzüchter gewesen von ihrer Jugend an bis jetzt, und wir und unsere Väter. Dann werdet ihr im Land Gosen wohnen dürfen, weil alle Schafhirten den Ägyptern ein Gräuel sind. Und jetzt geht es noch weiter bei 47, ein paar mehr Verse heute. Und Josef kam und berichtete es dem Pharao und sprach: Mein Vater und meine Brüder sind aus dem Land Kanaan gekommen, samt ihren Schafen und Rindern und alle ihrer Habe. Und siehe, sie sind im Land Gosen. Er hatte aber aus der Zahl seiner Brüder 5 mitgenommen und stellte sie dem Pharao vor. Und der Pharao fragte seine Brüder: Was treibt ihr? Sie antworteten dem Pharao: Deine Knechte sind Schafhirten, wir und unsere Väter. Und sie sprachen zum Pharao: Wir sind gekommen, um uns im Land aufzuhalten, denn deine Knechte haben keine Weide für ihr Vieh. So hart beschwert die Hungersnot das Land Kanaan, und nun möchten deine Knechte gerne im Land Gosen wohnen. Da sprach der Pharao zu Josef: Dein Vater und deine Brüder sind zu dir gekommen, das Land Ägypten steht dir offen. Lass deinen Vater und deine Brüder am besten Ort des Landes wohnen, im Land Gosen sollen sie wohnen. Und wenn du weißt, dass unter ihnen tüchtige Leute sind, so setze sie zu Aufsehern über meine Herden. Und Josef brachte seinen Vater Jakob herein und stellte ihn vor den Pharao. Und Jakob segnete den Pharao. Und der Pharao fragte Jakob: Wie alt bist du? Jakob sprach zum Pharao: Die ganze Zeit meiner Fremdlingschaft beträgt 130 Jahre. Wenig und böse sind meine Lebensjahre gewesen, und sie erreichen nicht die Zahl der Lebensjahre meiner Väter in den Tagen ihrer Fremdlingschaft. Jakob segnete den Pharao und ging hinweg von dem Angesicht des Pharao. Und Josef wies seinem Vater und seinen Brüdern Wohnsitze an und gab ihnen Grundbesitz im Land Ägypten, im besten Teil des Landes, im Gebiet von Ramses, wie der Pharao befohlen hatte. Und Josef versorgte seinen Vater und seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters mit Brot nach der Zahl der Kinder. Wir wollen noch einmal zusammen beten. Lass uns den Herrn bitten, dass er uns hilft, sein Wort zu verstehen und auch anzuwenden für unser Leben. Gelobt seist du, unser Vater, dass du dich so offenbart hast von Anfang an. Herr, wir sind von dir abgefallen. Wir haben uns der Sünde zugewandt und uns unter die Herrschaft der Sünde, des Machtbereichs, der Finsternis gebracht. Aber du in deiner Barmherzigkeit bist herabgekommen durch deine Propheten. Du hast geredet, du hast gehandelt in der Geschichte und du hast deinen Sohn gesandt, den Herrn Jesus. O Herr, wir preisen dich, dass das Wort gekommen ist, das vollkommen ist, dass indem du deine Herrlichkeit offenbarst, das auch vollkommen für uns ist, sodass wir vor dir stehen können. Nun gib uns die rechte Antwort des Herzens. Darum gib uns, dass wir hören, was du zu sagen hast. Wir bitten dich, leite uns um deines Namens willen in der Zeit des Nachdenkens über dein Wort. Und durch deinen Heiligen Geist wollest du jedem Einzelnen aufhelfen. Du siehst, wie verschiedenartig wir sind und wie viele Umstände in unserem Leben sind, in denen wir uns unterscheiden. Herr, wir bitten dich, wende dein Wort bei jedem Einzelnen an, in seinem Umstand, in seiner Reife, in seiner Situation, aber gib uns die Gnade, gib uns allen die Gnade, dir zu begegnen. Komm du zu uns und rede. Amen. Wir haben letztes Mal schon mit diesem Thema angefangen, das ich heute fortsetzen will. Und ich wurde gebeten, auch ein paar Dinge zu wiederholen, und das möchte ich auch tun. Und in der Wiederholung habe ich gedacht, ich vereinfache manches noch, was ich letztes Mal vielleicht zusammengepackt habe, wo ich es damit, weil es zusammenhängt, aber wenn wir es kurz fassen, dann eben besser ist, kurz einfach einzeln zu betrachten als einzelnen Punkt. Daher, wenn ihr die letzte Predigt gehört habt oder hört, oder euch noch erinnern könnt, wundert euch nicht, wenn ich das, wenn ihr manche Sachen wiederholt bekommt. Aber der Herr möge es segnen, sodass es einfach tiefer auch bei uns bleibt. Gleichzeitig wollen wir dann aber das auch weiter ausführen und schauen, was Gott uns durch diesen Bericht hier zu sagen hat. Die Situation ist ja schon dramatisch, also auch in sich schon sehr ansprechend. Denn wir müssen uns nur vorstellen, die ersten Verse, die wir gelesen haben, sind ja eine besondere oder zeigen ja eine Spannung, beziehungsweise die lassen wirklich die Luft knistern vor Spannung, wenn jetzt Josef nach 20 Jahren zu ihnen in hebräischer Sprache redet. Also der Oberste vom Land Ägypten ist da, den sie kannten als Ägypter, den sie kannten als harten Mann, den sie auch den Vater vorgestellt hatten als harten Mann, der steht nun auf einmal vor ihnen und er wiederholt den Namen, den sie 20 Jahre ausgelöscht haben, den sie vielleicht nur von ihrem Vater gehört haben und wo sie es nicht mehr hören konnten, weil es immer wieder ihr Gewissen entfacht hat. Und jetzt hören sie, ich bin Josef. In Hebräisch, in ihrer eigenen Sprache. Und sie sehen ihren Bruder. Und auf einmal kommt alles, die ganze Vergangenheit, wieder ans Licht. Und sie stehen mit ihrer Vergangenheit da, mit dem, was sie unterdrückt, verborgen haben. Steht alles das, steht plötzlich ihnen vor Augen. Und sie sahen all das in einem ganz neuen Licht. Ich bin Josef. Diese drei Worte bringen alles, all die 20 oder die mehr als 20 Jahre in ein neues Licht. Sie bringen eine neue Perspektive im Leben dieser Männer. Und die Veränderung sehen wir, wenn sie zu ihrem Vater kommen. Und gleichzeitig sehen wir bei ihrem Vater, dass das Gleiche nochmal passiert. Also dass auch das in seinem Leben etwas ganz anderes oder sein eigenes Leben komplett neu umgestaltet, also in eine neue Perspektive rückt. Und diese Verse, und das möchte ich euch hier nochmal ganz kurz zeigen, sie kommen zu ihrem Vater und es heißt hier, und sie berichteten ihm und sprachen, Josef lebt noch und es herrscht über das ganze Land Ägypten. Ich kann mir nur vorstellen, wie sie das gesagt haben. Überwältigt. Und sie sagen, wer Josef ist. Er ist Herrscher über das ganze Land Ägypten. Was passiert mit Jakob? Sein Herz blieb kalt, denn er glaubte ihnen nicht. Wir haben das letzte Mal etwas ganz Wichtiges angesprochen. Bei Menschen, die christlich erzogen worden sind, findet man oft eine gleiche Reaktion wie hier bei Jakob. Sie würden nicht sagen, ich glaube dem Wort nicht. Aber es würde sie genauso kalt lassen und es lässt sie genauso kalt, wie es den Jakob kalt ließ. Weil diese Information nur eine Information war, die keine Tatsache war, für sie keine Tatsache war, dass es ihr Denken bestimmte, ihr Rechnen bestimmte, ihre Ziele bestimmte, ihr Handeln bestimmte. Nun, aber etwas passiert hier und sie sagten ihm alle Worte, die Josef zu ihnen geredet hatte. Auch das reichte anscheinend noch nicht. Aber dann heißt es, und als er die Wagen sah, die Josef gesandt hatte, den Beweis, den er weiß, dass Josef das geschickt hatte, da wurde der Geist ihres Vaters Jakob lebendig. Und Israel sprach, für mich ist es genug, dass mein Sohn Josef noch lebt. Ich will hingehen und ihn sehen, bevor ich sterbe. Da merken wir, auf einmal bekommt diese gleiche Information eine ganz andere Kraft im Leben Jakobs. Sie verändert auf einmal sein Denken, sie verändert seine Bewertung. Dieser alte Mann, der im Grunde genommen selber nicht mehr nach Ägypten reisen konnte, um das Korn zu holen. Dieser alte Mann wird plötzlich wach. Dieser selbstbekümmerte Mann, der an sein eigenes Elend dachte, an sein Leid dachte, sagt, ich will mich aufmachen und nach Ägypten gehen. Ich muss meinen Sohn Josef sehen. Es verändert sich auf einmal alles. Es verändert sich seine ganze Haltung. Es verändert sich seine Perspektive, seine Bewertung verändert sich. Seine ganze Lebenseinstellung ändert sich. Und das ist das Thema dieser Predigt oder dieser Predigtreihe. Ich habe das letzte Mal die Predigt auch schon so genannt. Wenn Gott meine Augen öffnet oder wenn Gott deine Augen öffnet. Aber es gibt Bereiche in dieser Predigt, die betreffen auch uns als Gemeinde und immer wieder uns als Gemeinde. Da könnten wir sagen, wenn Gott unsere Augen öffnet. Wenn Gott unsere Augen als Gemeinde öffnet, wenn Gott unsere Augen, wenn Gott meine Augen als Einzelnen öffnet, wenn Gott deine Augen öffnet. Einige Wahrheiten, die wir letztes Mal schon angeschaut haben, sind wichtig zu sehen. Wenn Gott unsere Augen öffnet, dann erkennen wir, dass dieses Wort nicht jedem anderen Wort gleichzusetzen ist. Dann erkennen wir die Einzigartigkeit der Heiligen Schrift. Paulus schreibt in Thessalonicher: Ich danke Gott, dass ihr das von mir gehörte Wort nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern wie es in Wahrheit ist, als Gottes Wort. Manchmal denken wir, das wäre nicht so wichtig, wenn jemand das nur für theoretisch wahr hält. Die Bibel zeigt, dass der wahre Glaube sich auf dieses Wort, die Entscheidungen seines Lebens, auf dieses Wort gründet, weil er überzeugt ist, dass Gott nicht lügen kann. Darum gehorcht er dem Wort, darum fragt er nach dem Wort, darum denkt er über das Wort nach, darum trifft er die Entscheidungen auf der Grundlage dieses Wortes, darum baut er auf die Verheißungen dieses Wortes, darum fasst er Ziele, die dem Wort entsprechen, also von denen das Wort ihm sagt, dass sie wichtig sind. Das bestimmt auf einmal sein Leben. Also die Bedeutung, wenn Gott deine Augen öffnet, bekommt dieses Wort eine ganz neue Bedeutung. Dann liest du auch diese Geschichten, diese Berichte ganz anders, weil du auf einmal nicht einfach nur alte Geschichten liest, sondern du liest Geschichten über Gottes Handeln im Leben von Menschen. Von Menschen. Und das Wichtige ist zu sehen, dass diese Menschen Menschen sind wie du und ich. Elia gilt als einer der größten Propheten. Als Jakobus die Gläubigen auffordert zu beten, da bringt er diese einfache Wahrheit ins Herz seiner Adressaten und sagt, Elia war ein Mensch wie wir. Ein Mensch wie wir. Josef war ein Mensch wie du und ich. Von gleicher Beschaffenheit, mit den gleichen Versuchungen. Mose, Josua, Abraham, Jakob. Gott offenbart sein Handeln in und an Menschen, wie wir sind. Lass uns die Bibel immer so lesen. Und nach dem Gott Abrahams, nach dem Gott Jakobs, nach dem Gott Israels fragen, dann merken wir, wie viel Trost, wie viel Hilfe, wie viel Segen in diesem Wort ist. Also, wenn Gott unsere Augen öffnet, dann bekommt dieses Wort eine einzigartige Bedeutung, weil wir erkennen, dass Gott geredet hat. Und es sich lohnt, diesem Wort zu vertrauen. Zweitens, wenn Gott unsere Augen öffnet, dann öffnet er unsere Augen für die Herrlichkeit Jesu Christi. Und das sage ich deswegen, weil es eigentlich nicht nur um dieses Thema geht, sondern weil es um viele Bereiche unseres Lebens geht. Aber in diesem Augenblick, in diesem zentralen Augenblick, lernen wir das Entscheidende. Oder das ist sozusagen der Mittelpunkt, der Augenblick, den wir oft als Bekehrung nennen. Weil es sich in dem Moment alles geändert hat. Es ist sozusagen der Punkt, an dem Jesus sich dem Paulus offenbart hat. Der Paulus war ein Verfolger der Christen, aber da kam der Punkt auf dem Weg nach Damaskus, wo Jesus sagte, ich bin Jesus. So wie Josef hier, ich bin Josef. zu seinen Brüdern sagte, die ihn in die Zisterne geworfen hatten, die ihn verkauft hatten als Sklave. Und Paulus verfolgte den Herrn Jesus. Und da kam der Punkt, wo Jesus sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Dieser Moment war der Moment, wo alles sich änderte im Leben der Brüder, weil sie auf einmal merkten, der König, der vor ihnen steht, der Herrscher von Ägypten, ist der, den wir in die Zisterne geworfen haben, den wir das Kleid ausgezogen haben, den wir als Sklaven verkauft haben. In diesem Moment, wo wir erkennen, wer Jesus ist, ändert sich alles in unserem Leben, weil er es ist, gegen den wir gekämpft haben, gegen den wir rebelliert haben, dessen Wort wir verworfen haben, den wir verachtet haben. Gott hat hier auch Geschichte Josefs aufgeschrieben, also die Bedeutung der Schrift und dieser zweite Punkt singt so eng zusammen, deswegen hatten wir das als Einheit betrachtet, aber Gott offenbart durch das Wort die Herrlichkeit Jesu Christi und er offenbart es an Josef. Aber das wird für uns nur, wie soll ich sagen, es bleibt für uns nur so ein bisschen so eine Geschichte, die etwas wie eine Heldengeschichte ist, wo wir den herrlichen Josef sehen, wenn wir nicht merken, dass Gott es uns offenbart, damit wir sein Handeln verstehen. Wie konnte Gott denn die Herrlichkeit Jesu im Leben Josefs, durch das Leben Josefs offenbaren? Indem er einfach nur eine schöne Geschichte aufschrieb? Nein, indem er einen Josef einen Weg führte, der die Parallelen zwischen Josef und Jesus in jeder Hinsicht erkennen lässt. Und indem er, und jetzt sagen wir mal, hier wäre der Josef, hätte wie vom Tellerwäscher zum Millionär und so weiter, ne? Der Josef hätte nur so eine Geschichte vom Sklaven zum Herrscher von Ägypten gehabt, dann wäre das zwar eine schöne Geschichte, die wir mögen, die unsere Fantasie anregt. Aber das Zentrale bei Josef ist nicht, dass er König von Ägypten ist, sondern das Herrlichste an dieser Geschichte von Josef und die Herrlichkeit Christi im Leben von Josef zeigt sich in seiner Vergebungsbereitschaft, in seiner Liebe trotz dieser Feindschaft, in seiner Demut, in der Gesinnung seines Meisters. Liebes Kind Gottes, Gott wird dich als sein Kind auch Wege führen. Und er hat für dich und für mich keinen anderen Weg als den Weg des Kreuzes. Mit keinem anderen Ziel wie bei Josef. Zwar nicht so, wie soll ich sagen, musterhaft, dass er es in die Bibel aufschreiben würde, aber musterhaft für alle deine Familienangehörigen, für deine Verwandten und für deine Arbeitskollegen, um an dir zu zeigen, wie herrlich Jesus ist und wie herrlich die Gesinnung Jesu ist. Darum lässt er uns solche Wege gehen, dass Paulus schreiben muss, wir sind wie der Müll, die Müllhalde der Welt, Abschaum aller bis jetzt, sagt er. Verachtet, verworfen. Wozu? Damit die Gesinnung Jesu an den Kindern Gottes offenbar wird. Und es ist so wichtig, dass wir sehen, die Herrlichkeit zeigt sich in der Liebe zu den Feinden, in der Hingabe für die Feinde und so weiter. Also ich denke mal, das reicht aus, um die Bedeutung zu sehen, die Bedeutung Josef. Josef wurde nur zum Vorbild, also Josef wurde nur zum Vorbild für Christus durch eine Gesinnung Christi, die Gott in ihm gewirkt hat, in diesem Leid. Der dritte Punkt. Da habe ich lange überlegt, nehme ich ihn vorher, nehme ich ihn nachher. Wenn Gott deine Augen öffnet, weil er ergibt sich aus dem, was wir gerade betrachtet haben, siehst du Gott als erste Ursache in allem, was in deinem Leben geschieht. In allem. Dann, das Wort erste Ursache ist eigentlich ein Begriff aus der Theologie, wir haben es in unserem Glaubensbekenntnis. Erste Ursache unterscheidet sich von der zweiten Ursache. Was gemeint ist, die zweite Ursache waren die Brüder. Die Brüder hassten Josef, die Brüder zogen ihm das Kleid aus, die Brüder warfen in die Zisterne, die Brüder verkauften ihn als Sklaven. Die zweite Ursache war die Frau des Potiphar. Oder Potiphar selbst, erstmal, er kaufte ihn, er machte ihn zum Leiter, Verwalter seines Hauses. Die zweite Ursache war die Frau, die ihn betrog, die ihn verführen wollte und dann gelogen hat und ihn ins Gefängnis brachte. Was wir gesehen haben bei Josef, ist eine klare Sicht darüber, dass in allem Gott der Handelnde ist. Gott der Handelnde ist. Die erste Ursache war Gott. Gott wollte Josef nach Ägypten bringen. Gott wollte, dass die Brüder diese Situation erfahren sollten, durchleiden sollten. Gott wollte die Brüder zur Umkehr führen. Gott wollte sehen, wollte seinen, Gott wollte dem ganzen, der ganzen Nachkommenschaft Jakobs das Heil zeigen, das er in Christus seinem Volk bereiten würde. Schaut, das ist so wichtig von dem, was wir vorher gesehen haben. Wir werden Jesus nur sehen, wenn wir aufhören zu hadern mit den Umständen unseres Lebens und wenn wir aufhören, Menschen und Umständen die Schuld zu geben. Fang an, Gott zu sehen. Gott als erste Ursache seines Handelns. Und fang an, nicht an Gottes, wie soll ich sagen,